Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass ich euch jetzt mal wieder Gottes Wort auslegen darf. Ich würde gerne weitermachen, wo wir vor ein paar Monaten aufgehört haben. Ich bringe es nochmal auf den Stand der Dinge. Wir hatten gesprochen über das Königreich der Himmel, dass es ein Geheimnis ist. Der Jesus sagt, dass das Königreich anders kommt, anders anfängt, als die Menschen sich das vorgestellt hatten. Man hatte gedacht, es kommt mit einem großen Karums, sofort ist es da, die Bösen werden bestraft, die Guten werden sofort mit Segen überschüttet und alles wird wunderbar. Aber Jesus sagt, es ist ein Geheimnis, das vorher nicht bekannt war, das Königreich kommt anders. Es kommt klein, es kommt schwach, es kommt unscheinbar, es wird wie ein Sauerteig alles durchdringen. Aber es kommt eben nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Anders. In Kleinheit, in Schwachheit, Verborgenheit. Parallel dazu läuft auch vieles, was gar nicht gut ist. Aber so ist das mit dem Königreich. So beginnt es, wenn er sein Volk zu sich sammelt. Und dann haben wir gesehen, dass diese Gleichnisse vom Königreich eingerahmt sind von zwei Familiengeschichten. Es beginnt mit einer Familiengeschichte. Und es endet mit einer Familiengeschichte. Und jedes Mal wurde deutlich, dass die Familie Jesu, seine Verwandtschaft, seine eigenen Leute, sein Dorf, überhaupt nicht verstanden hatten, wer eigentlich dieser Jesus ist. Nicht, weil es schlimmere Leute waren, böse Leute, die ihn einfach nicht mochten, sondern das hing damit zusammen, dass sie so eine feste Vorstellung von Jesus hatten. Sie kannten ihn so gut. Sie waren so nah dran. Er war bei ihnen aufgewachsen, von Kindheit an. Und deshalb hatten sie Jesus ja in der Schublade. Sie meinten zu wissen, wer er ist. Und ich habe letztens da, also das war vor ein paar Monaten, habe ich den Gottesdienst damit beendet, die Predigt damit beendet, zu sagen, dass es eben schwierig ist, diese familiären, dogmatischen, theologischen Herkommen, dieses Erbe, was man mitnimmt, das hinter sich zu lassen. Es ist gut, es ist wichtig, dass man Vorstellungen von Jesus hat. Wir können ja gar nicht anders leben. Aber das Schwierige ist, dass manchmal Jesus darin gefangen wird, wie in einer Schublade, in dem wir ihn haben und er kann da nicht raus. Was muss passieren? Das war die Frage, mit der ich damals aufgehört habe. Was muss passieren, damit diese Dinge sich verändern, damit wir mehr auch das Reich Gottes erleben können. Denn als Jesus in Nazareth war, hieß ja, er konnte dort wegen ihres Unglaubens nicht viel tun. Und er sagte, nirgendwo ist ein Prophet so wenig geehrt wie in seinem Vaterland und in seinem eigenen Verwandtschaft. Wie kann sich das ändern? Ist das eine Frage der Lehre? Oder ist das eine Frage des Erlebens? Und im Grunde ist es beides. Jesus lehrt ja seine Jünger ständig. Immer wieder lesen wir, er lehrte, er predigte, er lehrte, er predigte. Und so zieht er 3 Jahre durch das Land. Und seine Jünger verstehen in der Theorie. Und dazwischen sind ständig praktische Übungen. Etwas, was sie erleben, um das, was sie aus der Theorie kennen, erleben zu können, begreifen zu können. Und ich möchte heute mal über einen Tag sprechen, der sich anschließt an die Gleichnisse vom Königreich des Himmels. Ein Tag im Leben Jesu und seiner Jünger. Ein Tag, der die Gefühle so etwas von durcheinander wirft. Ein Wechselbad der Gefühle. Aber ein Tag, der damit aufhört, dass die Jünger verstanden haben, ein Stück weit verstanden haben, wer ist eigentlich dieser Jesus? Die Jünger hatten das Problem, dass sie nicht viel von Jesus verstanden hatten. Sie waren ständig dabei, es besser zu verstehen, zu begreifen, zu lernen. Aber es war ein langer Weg, weil das mit unserem Menschsein zusammenhängt. Wenn wir mal in das Kapitel 14 schauen, Und ich möchte heute mal über das gesamte Kapitel 14 sprechen. Dieses Kapitel beschreibt einen Tag im Leben des Herrn und seiner Art und Weise, wie er seine Jünger, seine Nachfolger lehrt. Lehrt zu begreifen, wer bin ich eigentlich? Der Tag fängt mit einer schlechten Nachricht an. Frühmorgens kommen die Jünger des Johannes, Johannes der Täufer, sie kommen zu Jesus und sie haben eine schlechte Nachricht. Sie berichten von der Enthauptung des Johannes. Und das war so gewesen. In dieser Zeit, als Jesus auch da über das Königreich lehrte, da hörte Herodes, der Tetrarch, also das war ein Vierfürst, ein Sohn von Herodes dem Großen, er hörte von den Wundern, die Jesus tat. Und seine Idee war, dass das möglich ist, weil Jesus der auferstandene Johannes ist. Und deshalb würden solche Wunderkräfte in ihm wirken. Na, Jesus ist schon auch auferstanden. Heute wissen wir das, auferstanden von den Toten und deshalb hat er Macht. Und trotzdem lag natürlich Johannes, der Herodes, völlig falsch. Aber das war so gewesen. Herodes hatte Johannes den Täufer gefangen genommen, weil Johannes ihn zurechtgewiesen hatte öffentlich. Weißt du, du hast deine Schwägerin zur Frau genommen, die Frau des Philippus, und das ist nicht in Ordnung. Und das gefiel dem König nicht. Er ließ daraufhin Johannes ins Gefängnis werfen. Das zog sich monatelang hin, wochenlang hin. Und am liebsten hätte er den Mann umgebracht. Aber er traute sich nicht, weil, naja, das Volk hielt Johannes für einen Propheten. Das lesen wir am Anfang vom Kapitel 14. Und dann begab es sich, dass der König seinen Geburtstag feierte. Gab es verschiedene Beiträge. Wir kennen das ja auch heute von Geburtstagen. Jemand hat vielleicht einen runden Geburtstag. Damals, das war nur eine Männergesellschaft, nur Männer waren da zugelassen. Selbst die Königin, um die das Problem damals sich drehte mit Johannes dem Täufer, selbst die war nicht dabei, die war draußen. Aber als besondere Einlage kommt jetzt die Tochter dieser Königin und führt ein Tänzchen auf. Das muss also sehr beeindruckend gewesen sein für die Männergesellschaft dort. Dieses pubertierende Mädchen, die dort also vortanzt. Und der König war schwer beeindruckt. Hatte auch vielleicht schon ein bisschen viel Wein getrunken, verspricht ihr, also wünscht dir, was du willst. Ich hab's, ich geb's dir. Und das Mädchen hat aber vorher schon abgeklärt mit ihrer Mutter, ich möchte den Kopf Johannes des Täufers auf einer Schüssel. König ist ein bisschen traurig, aber er hat es ja nur versprochen. Es sind die vielen Gäste auch da. Also er schickt die Henker ins Verlies und die kommen kurz darauf mit dem blutigen Kopf auf einer Schüssel, auf einem Tablett. Die Jünger des Johannes nehmen den Rest, den Leichnam, begraben ihn, kommen zu Jesus und berichten ihm. Versuchen wir uns mal da hineinzuversetzen. So beginnt dieser Tag mit diesem Bericht. Was ist da passiert? Gott, du bist mächtig, haben wir gesungen. Du bist der Hörer des Gebets. Und da haben diese Johannes-Jünger und auch Johannes doch sicherlich lange gebetet. Herr, hol mich hier raus. Schaffe Gerechtigkeit. Lass dein Reich kommen. Zeig deine Macht. Und Johannes war ja nicht irgendjemand. Von Mutterleib an erfüllt mit dem Geist Gottes, heißt es. Ein Cousin, ein leiblicher Cousin von Jesus. Geistes Elia. Und dann wird er einfach so enthauptet. Für nichts. Für das Tänzchen so eines Mädels. um die Mutter zufriedenzustellen, weil die hat den Mann gehasst. Und Gott greift nicht ein und tut nichts. Also, wenn er vielleicht ein normaler Märtyrer geworden wäre, während einer Verkündigung vielleicht dann getötet, aber so, als, tja, kleines Geburtstagsgeschenk, was der König so abfallen lässt für das Töchterchen. Und dann diesen Kopf auf der Schüssel weggetragen und irgendwo hingeschmissen. Was für eine Verschwendung von geistlichen Ressourcen. Was für ein unverständliches Handeln und Schweigen Gottes. Was sollen die Jünger da denken? Wo ist denn Gott? Und wo ist seine Macht? Warum greift er nicht ein? Warum tut er nichts? Also, ich denke, es war ein verzweifelter Tag. Es war ein völlig unverständlicher Tag von Traurigkeit, von Frust, von vielleicht Verbitterung. Ah, warum tust du nichts? Aber Gott schwieg. Und was macht Jesus? Als Jesus diese Nachricht hört, gibt er keine Erklärung ab, sondern er zieht sich zurück, er will allein sein in eine einsame Gegend. Er geht weg. Wäre doch vielleicht besser gewesen, er wäre bei den Johannesjüngern geblieben, um sie zu trösten, oder? Aber vielleicht braucht er selber Trost. Und seine eigenen Jünger. Wie sollten die damit umgehen? Vielleicht wollte sich Jesus erstmal um die kümmern. Aber er zieht sich zurück, er verlässt den Ort, er will in eine einsame Gegend, sie steigen ins Boot, fahren über den See. Und die Leute kriegen das irgendwie mit, laufen um den See herum. Und als Jesus mit seinen Jüngern aussteigt, um ein bisschen Ruhe zu haben für die Seele, sich zu erholen, das erstmal zu verarbeiten, diesen Schmerz und diese Enttäuschung und diese schreckliche Nachricht, da sind da schon all die Leute. Und Jesus sagt nicht, na, ich habe jetzt mal was anderes, sondern er fängt an, sie zu heilen, zu lehren. Und wieder vergeht Stunde um Stunde. Seine Jünger, ja, hören sich das an, sitzen vielleicht da. Und als es dann Nachmittag geworden ist, das heißt, als es Abend wurde, ist da, wenn die Sonne anfängt zu sinken, vielleicht so 3 Uhr vielleicht, sagen sie, jetzt schickt die Leute doch mal nach Hause. Ja, die müssen noch zu essen kaufen. Und Jesus sagt, nein, was haben wir? 5 Brote, 2 Fische, gebt ihr. Und jetzt beginnt für die Jünger erstmal richtig viel Arbeit. Ich meine, sie waren 12 Mann. Hier sind 5000 Männer, viele Frauen, viele Kinder, vielleicht 20.000 Menschen. Und die Jünger sollen die jetzt versorgen. Mit dem Schmerzen in ihrem Herzen, mit dem Bedürfnis vielleicht, jetzt einfach mal alleine zu sein. Aber sie ziehen sich nicht zurück, sie versorgen die alle. Stundenlang geht das, bis die alle satt sind. Am Ende sammeln sie noch die Reste ein, jeder einen ganzen Korb voll. Und dann war es vielleicht doch wieder besser mit ihnen. Hatten sie doch erlebt, und es war dieses Rumoren und der Menschenmenge, wer ist das? Wer kann diese Masse von Menschen satt machen? Und sie merken wieder, hier ist das Reich Gottes. Das Reich der Himmel, da wo kein Hunger mehr sein wird, da wo die Fülle sein wird. Jesaja schreibt davon. Das Getreide wird zum Wald gerechnet werden. Vorne geht der Pflüger und dahinter geht gleich der, der die Ernte einfährt. Und so geht das die ganze Zeit als ein Bild für unglaubliche Fruchtbarkeit und Fülle und der Hunger ist vorbei. Und Jesus tut eins der größten Wunder, das er bisher getan hatte. Der Herr über die Natur. Was die Menschen brauchen. Aus seinen Händen heraus hat er aus 5 Brötchen Tausende von Menschen satt gemacht. Und die Jünger werden Zeugen. Und die Stimmung hebt sich. Wir lesen das in den anderen Evangelien, wie begeistert die Leute waren. Sie spüren. Depressiven Morgen, im schwierigen Nachmittag, plötzlich ist es wieder da, diese Erkenntnis, Gott ist da, Jesus ist mächtig. Und dann schickt Jesus sie weg. Er treibt sie geradezu ins Boden, sagt, fahrt weg, fahrt rüber. Ja, wie soll man das denn jetzt erklären? Sollen sie jetzt alleine sein wieder? Ja, aber Jesus schickt sie, als es Abend war, es wurde schon dunkel, da schickt er sie mit dem Boot weg und er entlässt die Leute und geht alleine für sich, ganz alleine auf einen Berg, betet. Na, Jesus brauchte diese Ruhe. Er musste mit dem Vater manches besprechen und er betet. Der Wind wird stärker, es kommt Sturm auf. Stundenlang arbeiten sie gegen den Wind. Ich meine, die hatten einen langen Tag hinter sich. Die hatten schwere Gefühlswelten durchgemacht. Von ganz tief unten bis ganz oben und dann wieder weggeschickt. Und jetzt vergeht Stunde um Stunde. Ihr Herr ist nicht mehr bei ihnen. Sie wissen nicht, was der vorhat, wann der kommt, ob der wiederkommt, was überhaupt jetzt passiert. Und es ist dunkel und es wird immer schwieriger. Und auch das konnten sie sich nicht erklären. Wie passt das zusammen? Wie passt das mit Jesus zusammen? Ist er der Messias? Ist er mächtig? Ist er da? Hilft er uns? Warum lässt er uns allein? Warum stirbt der Johannes der Täufer? Warum tut dann Jesus wieder groß? Dinge und jetzt geht wieder alles schief. Ein Wechselbad der Gefühle, Dinge, die wunderbare Erlebnisse sind, gleich gefolgt wieder von schweren Zuständen, von großen, großen Schwierigkeiten. Und dann heißt es, Jesus in der 4. Nachtwache, das ist so zwischen 3 Die Reaktion, sie schreien, sie erschrecken sich, sie haben Angst, sie denken, sie werden Geister. Jesus beruhigt sie, ich bin es, ich bin, sagt er. Petrus steigt aus, wir kennen die Geschichte, geht auch über das Wasser, er sieht den starken Wind, er geht unter, Jesus streckt die Hand aus, packt ihn und jetzt scheint Jesus enttäuscht zu sein. Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Naja, ich meine, wer hat jetzt recht? Petrus, der wirklich Situation war. Ich meine, der hatte einen langen Tag, eine lange Nacht hinter sich. Der war dort auf dem Wasser draußen. Es war dunkel. Ein Wind heulte um den herum, die Wellen hoch. Naja, und da kann man doch mal Zweifel kriegen, oder? Da kann man doch mal Angst kriegen. Oder Jesus. Er macht nicht nur Brot aus nichts, er geht über das Wasser, er setzt die Naturgesetze außer Kraft, er ist Gott. Und sein Ja, sein bester Schüler, sein Musterschüler, Petrus, zweifelt doch. Kleingläubiger. Hast du noch nicht verstanden? Dann zieht er ihn aus dem Wasser. Sie gehen in das Boot und es wird stille. Und schaut mal die Reaktion der Jünger. Sie fallen nieder vor ihm. Sie beten ihn an. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie erkennen Gott. Sie erkennen, Gott ist da. Gott, der Sohn. Vor einiger Zeit schon mal über das Wasser gefahren sind, da gab es auch mal einen Sturm. Wir lesen das in Kapitel 8. Jesus hatte geschlafen, wieder so ähnlich, ne? Der schien da gar nicht interessiert zu sein, während sie da auf dem Wasser sind, fast untergehen und sich abmühen und kämpfen und voller Angst sind, da schläft er. Dann wecken sie ihn. Herr, wir gehen unter, rette uns. Ja. Jesus spricht den Sturm an, es wird stille. Und Jesus sagt, warum zweifelt ihr? Kleingläubige. Und damals hatte die Jünger reagiert damit, dass sie sagt, was ist das für ein Mensch? Also wörtlich eigentlich, was ist das für eine Sorte von Mensch? Das ist von einer ganz anderen Art, ja. Und jetzt, bei diesem Sturm, jetzt haben sie wirklich was erkannt. Du bist wahrhaft der Sohn Gottes. Und da wollte Jesus sie hinhaben, dass sie lernen zu begreifen, dass auch wenn das Königreich der Himmel in Schwachheit kommt, wenn es oft verborgen ist, wenn es oft nicht mehr als ein Senfkorn ist oder so ein bisschen Sauerteig, den du gar nicht mehr siehst und die Probleme manchmal so groß sind, es ist da, das Königreich. Der König ist da, weil er Gott ist, regiert er. Und das fällt uns so schwer, Jesus aus diesen alten Schubladen rauszukriegen, aus diesem engen Verständnis, was wir oft haben, von unserem Herkommen, von unserer Theologie, unserer Dogmatik, familiär, kulturell. Und Jesus bricht diese Schubladen auf. Er schüttet aus, was da drin ist und bringt das oft durcheinander. Und wie tut er das? Durch solche Erlebnisse. Dass er uns durch Schwierigkeiten bringt, führt. Wo wir vielleicht immer wieder auch mal an Punkte kommen, wo wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen. Wo wir uns fragen, Herr, bist du mächtig? Was machst du? Wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Warum geht bei mir alles schief? Da sind andere, ja, die haben immer ja, die guten Karten auf der Hand. Aber ich habe immer nur den schwarzen Peter. Bei mir geht alles schief. Warum? Gott benutzt auch diese Dinge. Und das sehen wir in diesem der Art, wie Jesus seine Schüler, seine Nachfolger, wie er sie unterrichtet. Er bringt ihnen Theorie bei und dann führt er sie durch Höhen und Tiefen. Und sie sollen lernen, wer ist Jesus? Wer bist du? Ja, aus der Theorie wüssten wir eine Menge, aber bis das in unser Herz geht, da braucht es oft diese Erlebnisse. Und wenn wir weiterlesen, dann dauert es leider nicht mehr allzu lange, dann fahren sie wieder über den See und haben wieder vergessen, wer Jesus ist. Da muss Jesus sie nochmal zurechtweisen. Und selbst nach der Auferstehung Jesu, als Jesus seine Jünger beordert, geht auf den und den Berg. Da werde ich euch treffen. Ja, da hatten sie ja noch große Probleme. Und als sie dann endlich dort sind und Jesus ihnen begegnet, wir lesen das in den letzten Versen vom Matthäus-Evangelium, ich glaube Vers 16 ist das, Kapitel 28, als sie Jesus sahen, da fallen sie nieder, anbetend, so wie jetzt in dem Boot. Einige aber zweifelten. Steht da. Ja, das ist so schwierig für uns, weil das Königreich der Himmel ebenso verborgen ist, weil es oft so schwach ist, so klein. Aber das hat mit der Weisheit Gottes zu tun, weil er uns lehren möchte, ihm zu vertrauen, und im Herzen zu begreifen, zu erleben, er ist wirklich Gott. Alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Theoretisch wissen wir das. Aber durch diese schwierigen Erlebnisse werden wir immer wieder in Schulung genommen, das nicht nur theoretisch zu wissen, sondern auch zu erfahren. Und dafür braucht es schon mal solche schwierigen Tage. Es war zum Glück nur ein Tag, dieses Kapitel 14. Ein Tag und eine Nacht. Diese Stunden hatten es in sich. Aber das war ja zum Glück nicht jeden Tag so. Und nicht alle Jünger mussten über das Wasser gehen. Einer, das reichte. Aber es waren Erlebnisse, die wichtig sind, um Jesus aus der Schublade rauszukriegen, die wir oft in unserem Kopf, in unserem Herzen haben, wo wir ja, uns so schwer tun mit dem Königreich der Himmel und mit dem König dieses Königreiches, dass wir ihn so schwer einsortieren können, so schwer glauben können. Es fällt uns schwer. Es ist normal, es ist menschlich, aber zum Glück hilft uns der Herr, das Stück um Stück zu lernen. Also ich möchte Mut machen, nicht zu verzweifeln, nicht zu verzagen, wenn der ein oder andere manchmal durch mehr Schwierigkeiten geht oder durch große Nöte. Ihm zu vertrauen. Er ist der Hörer des Gebets. Er weiß, was er tut. Er hat alle Macht. Auch wenn er sie ganz bewusst zurückhält manchmal. Er hat seine Pläne. Kannst du vertrauen? Wem wollen wir sonst vertrauen? Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu Jesus? Und er hat es immer wieder bewiesen, dass er die Hand ausstreckt und seine Leute rausholt. Er weiß, was er tut. Amen.